Herr Juncker, das ist die Zeit des Übergangs, des Abschiednehmens. In ein paar Wochen werden Sie Ihr Amt an Ihre Nachfolgerin Ursula von der Leyen übergeben. Sie haben 5 turbulente, ereignisreiche Jahre hinter sich. Mit welchen Empfindungen verbindet sich dieser Abschied?
Abschied tut immer ein bisschen weh, aber Abschied hier bringt mich nicht um. Und ich habe das Gefühl, aber das Gefühl wird von wenigen geteilt, dass ich mich hier redlich bemüht habe. Es steht auf dem Grab mal von Willy Brandt. Man hat sich redlich bemüht. Ich bin noch nicht tot, aber ich habe mich redlich bemüht.
Also Sie gehen mit guten Gefühlen?
Ja, gute Gefühle gibt es in der Politik nicht. Ich gehe mit dem Gefühl, an entscheidender Stelle Dinge weitergebracht zu haben und auch mit dem Gefühl, an entscheidender Stelle Dinge verhindert zu haben. Und insgesamt scheide ich nicht glücklich aus dem Amt, weil Glück ist keine politische Kategorie, sondern mit dem Gefühl, das getan zu haben, wozu ich fähig war. Das war vielleicht nicht genug, aber andere wären weniger fähig gewesen.
Jetzt ist es ja so, dass der Übergang nicht ganz reibungslos verläuft. Eigentlich sollten Sie schon im verdienten Ruhestand sein, aber aus verschiedenen Gründen, ja, die wir beide kennen, das Team von der Leyen ist noch nicht ganz komplett. Gibt es noch eine kleine Nachspielzeit? Ist Ihnen das unangenehm oder genießen Sie das sogar ein bisschen jetzt?
Nein, ich genieße das überhaupt nicht. Ich habe anderes zu tun in meinem Privatleben in nächster Zeit. Aber es ist nicht zum ersten Mal, dass der Übergang von einer Kommission zu anderen nicht in dem vorgegebenen Zeitrahmen passiert. Einmal ist eine Barroso-Kommission, ich glaube die erste oder die zweite, erst am 1. Februar angetreten. Ich wünsche mir das nicht und Frau von der Leyen im Übrigen auch nicht.
Blicken wir ein bisschen zurück. Es waren viele Krisen und viele politische Kämpfe, die Ihre Amtszeit hier geprägt haben. Daran konnten Sie nichts ändern. Sie mussten damit umgehen. Was waren die härtesten Zeiten, wenn Sie zurückblicken in diesen 5 Jahren?
Ach, das lässt sich so im Detail nicht endgültig festmachen. Man wird erst in den nächsten Jahren sehen, welche Krise eigentlich Langzeitwirkung gehabt hat. Aber was mich sehr viel Zeit gekostet hat, war die Griechenland-Krise, die wir Gott sei Dank beheben konnten, weil Griechenland wächst jetzt wieder, die griechische Wirtschaft wächst jetzt wieder nach jahrelangem Zurückbilden. Brexit war ein schwieriges Thema, weil Brexit war eine Abrissaktion und nicht eine Aufbauaktion. Ich bin nach Brüssel gekommen, um Dinge weiterzutragen und weiterzubringen, aufzubauen, einige Stockwerke auf das Europäische Haus zu setzen. Das ist mir auch, wie ich denke, gelungen. Aber diese Brexit-Geschichte hat uns doch sehr viel Energie und Zeit gekostet. Verlorene Energie und verlorene Zeit, habe ich im Europaparlament dazu gesagt. Und dann diese nicht enden wollenden Handelskonflikte mit den Amerikanern und mit anderen, das war alles zeitaufraubend.
Sie haben Griechenland erwähnt, Sie haben den Handelskonflikt mit den USA erwähnt. Das sind ja 2 Ereignisse, sag ich mal, die gut ausgegangen sind, in Anführungszeichen. Sind das auch gleichzeitig Höhepunkte Ihrer Amtszeit, wo Sie sagen, da ist Ihnen was gelungen? Immerhin hat Sie da der US-Präsident als Tough Cookie bezeichnet, als harter Brocken?
Als Brutal Killer hat er auch das gesagt, immer wieder, auch jetzt noch. Und ich sage ihm immer, dass ihn überrascht, dass ich das als Kompliment empfinde. Wenn ein Amerikaner zu einem Luxemburger sagt, er wäre todesgefährlich, dann ist das so als kleiner Luxemburger doch ein Ereignis, das ich mir aufgeschrieben habe. Ich neige nicht zur Selbstzufriedenheit. Ich könnte noch viele andere Dinge aufzählen. Das Europäische Solidaritätskorps für junge Leute, die da irgendwo in der Welt, auch in Europa selbst, zum Beispiel in den italienischen Erdbebengebieten und der Aufbearbeit sich beteiligen und vieles andere mehr. Aber wenn ich jetzt hier alle meine Erfolge aufzählen würde, würde das die Sendezeit sprengen. Wenn ich meine Misserfolge aufzählen würde, übrigens auch.
Gab es eine Zeit, wo Sie sich auch ein bisschen alleingelassen gefühlt haben? Sie sind ja kein Einzelkämpfer. Eigentlich brauchen Sie ja die Unterstützung der Mitgliedstaaten, auch des stärksten Mitgliedstaats, nämlich Deutschland. Ja, haben Sie da manchmal das Gefühl, die Kanzlerin zum Beispiel hätte ein bisschen mehr tun können, um ihr Programm mit uns
zu unterstützen? Also ich habe mich nie von der Kanzlerin allein auf weiter Flur zurückgelassen gefühlt. Sie war mir eine wertvolle Begleiterin. Ich kann das nicht anders sagen, andere auch.
Aber würden Sie sagen, mit Blick nochmal auf Deutschland, dass dieser berühmte Neustart, der ja im Koalitionsvertrag steht, der Großen Koalition, dass der wirklich gelungen ist? Hatten Sie das Gefühl, dass seit den letzten 2 Jahren da was vorangegangen ist auf dem Gebiet?
Ja, aber einige Startlöcher wurden nicht adäquat bedient.
Können Sie da ein bisschen ausführlicher werden?
Nein, ich denke mir, in Sachen Vervollständigung der Bankenunion hat Deutschland nicht das geliefert, von dem ich dachte, dass es von Deutschland geliefert werden müsste, weil Deutschland ist nun mal, ob man das mag oder nicht, ich mag das eher, die stärkste Wirtschaftskraft in der Europäischen Union, das wichtigste Mitgliedsland, auch makroökonomisch betrachtet, der Währungsunion. Also ein bisschen mehr Unterstützung in Sachen Einlagensicherung hätte ich mir schon gewünscht. Aber das wird kommen.
Es gab immer wieder Gerüchte in diesen 5 Jahren, dass Sie auch mal Anwandlungen hatten, die Brocken hinzuschmeißen, um ganz salopp das zu formulieren. Ja, war das so?
Das war nicht so. Ich bin nicht jemand, der nach dem Motto lebt, vorwärts Kameraden, wir gehen zurück. Nein, ich bin ein Vorwärtsmensch, unabhängig von der SPD-Zeitschrift, die es ja nicht mehr gibt, soweit ich das sehe, weil ich habe die früher gelesen und jetzt legt man mir das nicht mehr vor. Nein, ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, jetzt den Brocken hinzuspeisen. Ich habe auch entgegen dem, was in der Presse stand, nie wirklich damit gedroht. Zurückweichen ist kein fortschrittmachendes Bewegungsinstrument.
Dann wenigstens ab und zu mal Anwandlungen von Neid gegenüber Ihrem Kollegen Tusk, der einen nicht ganz so stressigen Job hat wie Sie.
Nein, ich habe mit Donald Tusk gut zusammengearbeitet. Wir hatten wenige Auseinandersetzungen in Migrationsfragen schon manchmal, in anderen Fragen auch. Aber das war ein entspanntes, freundschaftliches bis brüderliches Verhältnis, was wir aufgebaut haben. Ich bin nicht neidisch auf Donald Tusk, obwohl ich ja eigentlich immer Präsident des Europäischen Rates werden wollte. Weil ich zwar an Vollzeitbeschäftigung interessiert war, aber nicht an Über-Vollzeitbeschäftigung. 17 Stunden am Tag, das hinterlässt Spuren, wie man merkt.
Zu Ihren Aufgaben hat es auch gehört, regelmäßig immer Bestandsaufnahme zu machen in den berühmten Reden zur Lage der Union. Da haben Sie ganz am Anfang mal gesagt, die Union ist in keinem guten Zustand. Das hat für viele Schlagzeilen gesorgt damals. Wenn Sie heute auf die Union blicken, wie würde da Ihre Bilanz aussehen?
Beschreibungen sorgen immer für Schlagzeilen. Und die Union war ja zu Anfang meiner Amtszeit wirklich in einem schlechten Zustand. Die Arbeitslosigkeit ging nach oben, Haushaltsdefizite verbreiterten sich, Schuldenstände erhöhten sich. Wir hatten einen Investitionspan in Europa. Wenn ich diese Baustellen jetzt wieder besuche, ist das Bild deutlich besser. Es könnte aber noch besser sein, wenn alle vernünftig gehandelt hätten.
Sie haben auch gesagt, Sie waren stolz darauf, Europa dienen zu dürfen. Gibt es was, worauf Sie besonders stolz waren in diesem Zusammenhang, in diesen 5 Jahren? Etwas, eine Leistung, wo Sie gesagt haben, bin ich froh?
So sehe ich das nicht. Europa ist eine Daueranstrengung. Also ich kann nicht festmachen an einzelnen Ereignissen oder Ergebnissen, dass das jetzt der große Moment war. Ich bin eigentlich stolz darauf, jeden Tag versucht zu haben, Europa weiterzubringen. Das kann man an vielen kleinen Dingen festmachen. Die kleinen Dinge, so wie die kleinen Leute auch, sind wichtiger als die großen Tiere und die großen Dossiers.
Ein solcher Versuch war die Zeitumstellung. Was wird daraus jetzt, wenn Sie wechseln?
Ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Ich habe vorgeschlagen, dass man die Zeitumstellung abschafft, weil ich weiß im Gespräch mit vielen Menschen, auch mit vielen Kühen, dass das ein Problem darstellt. Und das wollte ich abschaffen. Und ich habe nicht gesagt, dass jetzt jeder machen soll oder machen darf, was er möchte, sondern habe gesagt, ihr müsst euch jetzt unter Mitgliedstaaten auf regionale Vereinbarungen verständigen. Und ich stelle nicht mit Erstaunen, aber zum Wiederholen war es statt, weil die Kommission nicht alles regelt. Die Mitgliedstaaten können es unter sich nicht regeln.
An einem unangenehmen Thema kommen wir nicht vorbei, nämlich dem Brexit. Sie haben selber gesagt, es sei ein Fehler gewesen, sich nicht intensiver eingemischt zu haben in die Kampagne vor dem Referendum. Folgt daraus nicht zwangsläufig, sich jetzt einzumischen, wo es nochmal darum geht, an den Wahlurnen?
Nein, jetzt geht es um nationale Wahlen. Da darf und soll die Kommission sich nicht einmischen. Aber ich hätte mich in dieser Brexit-Referendum-Kampagne einmischen müssen, weil da wurden viele Lügen erzählt, denen niemand widersprochen hat. Die Kommission hätte dies tun können. Ob dies etwas bewirkt hätte oder ob dies nicht gar zum Gegenteil geführt hätte, kann ich nicht abschließend behandeln, aber ich hatte dem damaligen Premierminister Cameron versprochen, mich weit weg von Großbritannien nicht zu Brexit zu äußern. Das halte ich für einen Fehler, weil ich fand einfach, dass ich da meiner Pflicht eigentlich nicht gerecht wurde. Weil es ging ja um Europa, es ging ja nicht nur um Großbritannien. Ich hatte also jeden Grund der Welt gehabt, mich manchmal da lautstark zu Wort zu melden.
Wenn man die Menschen hier in Brüssel fragt, die mit Ihnen zu tun hatten in diesen 5 Jahren oder auch die Sie beobachtet haben bei Ihrer Arbeit, dann sagen die meisten, abgesehen von Ihrem legendären Humor, macht Sie aus, dass Sie den Laden zusammengehalten haben durch Ihre Art zu kommunizieren, die Leute zusammenzubringen, eher den Kompromiss anzustreben. Ist das eine Eigenschaft, mit der Sie in Erinnerung bleiben wollen? Oder wie würden Sie sich gerne sehen in den
Geschichtsbüchern? Also es ist nicht an mir, das zu beurteilen, aber man fragt mich immer, worauf sind Sie besonders stolz? Und ich erwähne eigentlich die Hauptursache nie, wegen der ich stolz bin. Es ist uns gelungen, als Kommission mir auch, den Laden zusammenzuhalten. Als Brexit passierte, war doch die große Frage in allen Teilen der europäischen kontinentalen Gesellschaft, auch in allen Medien, bricht das jetzt alles auseinander. Die Gefahr bestand ja. Und ich habe mich da wirklich fast minütlich darum bemüht, das Maß an Gemeinsamkeiten so aufleben zu lassen, dass sich daraus das Gefühl ergab, es ist besser, wir bleiben zusammen. Wir müssen auch zusammenbleiben. Wir sind ja, ich wiederhole mich da, weil das habe ich so oft gesagt, wir sind der kleinste Kontinent der Welt und denken, wir sind noch die Herren der Welt. Das sind wir nicht. Unser wirtschaftliches Gesamtgewicht wird dramatisch abnehmen in den nächsten Jahren. Und demografisch sind wir auf dem absteigenden Ast. Anfang des 20. Jahrhunderts waren 25% der Weltbewohner Europäer. Jetzt am Ende dieses Jahrhunderts werden das 4% von 10 Milliarden sein. Wer jetzt denkt, jetzt wäre der Moment gekommen, uns wieder in Einzelteile zurück zu zerstückeln, hat die Aufgaben der Zukunft nicht erkannt. Frieden in Europa und in der Welt zu schaffen und dem zu dienen, bleibt die erste Aufgabe Europas. Und das Gefühl, nicht zu führen, aber zu beschreiben, anzutreiben, dass wir alleine nichts sind, jedes Mitgliedsland für sich, und dass wir das geschafft haben in den letzten 5 Jahren, trotz dieser Polykrise, mit der wir zu tun haben, Griechenland, Zuwanderung, Flüchtlinge, Brexit etc., ja, das ist schon etwas, um Ihre Formulierung zu gebrauchen, worauf man, ergo ich, stolz sein darf.
Ganz zum Schluss. Ratschläge sind ja immer so eine Sache, aber was würden Sie Ihrer Nachfolgerin Ursula von der Leyen raten, wenn Sie ihr das Steuer übergeben?
Das sage ich ihr im Vier-Augen-Gespräch einmal pro Woche.
Und was tun Sie am ersten Tag nach Ihrer Amtsübergabe?
Ich werde nicht in der Versenkung verschwinden. Ich bleibe Teil der europäischen Landschaft.
Herr Juncker, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.